Bevor es mit der Folge heute losgeht, erstmal ein kurzer Hinweis. Ihr hört die kostenlose Folge am Sonntag von Insert Moin. Jeden Sonntag veröffentlichen wir eine Folge der Woche, die dann frei für alle im öffentlichen Feed zu hören ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Tag hören. Wir senden und produzieren jeden Tag eine frische Folge mit Interviews, Blick hinter die Kulissen und natürlich auch Spiele-Reviews, News und alles, was dazugehört zum Thema Spielkultur mit vielen, vielen bunten Gästen aus der Branche und aus der Industrie. Zugang zu unseren Folgen erhaltet ihr auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend auf alle Folgen in unserem Archiv. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und uns unterstützt und Backer und Supporter dieses Podcasts werdet. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dass es euch extra was kostet. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, weil ihr zum Beispiel den Videodienst dort nutzt oder den schnelleren Versand, dann habt ihr auch gratis ein Abo zu verschenken auf twitch.tv/manustreamt. twitch.tv/manustreamt. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hinterlasst dann 5 Euro, die euch Amazon quasi gratis schenkt dafür, dass ihr Amazon Prime-Kunde seid. Und von diesem Geld erhalten wir ungefähr die Hälfte, also rund 2,50 Euro, ohne dass euch Kosten entstehen. Das wäre großartig, wenn ihr dort mal vorbeischaut und einfach diesen Klick hinterlasst. Leider muss man den einmal im Monat erneuern, aber es wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr uns auf diese Weise vielleicht zusätzlich noch unterstützen könnt. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss!
Beverly, you wouldn't believe what a charming little place they've sent me to. Feeling chilled out already.
Einen wunderschönen guten Morgen. Klick. Benutze Mikrofone mit Aufnahme. Klick. Wunderschönen guten Morgen. Ihr habt Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir Klick. Mein wunderschöner Gast Michael. Klick. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Benutze Kaffee mit Micha.
Guten Morgen.
Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, bei mir der Micha und wir reden heute über, vielleicht habt ihr es schon rausgehört, ein Point-and-Click-Adventure der alten Schule. Und ich habe ja immer die Hoffnung, dass mich irgendwann mal wieder so ein Point-and-Click-Adventure so richtig vom Sockel haut, weil ich die letzten Jahre immer mal wieder das Gefühl hatte, irgendwie hat sich das Genre totgelaufen. Ich werde nicht mehr so richtig warm mit diesem Genre. Ich habe die früher sehr gemocht, zu Zeiten von Monkey Island und Co. habe ich die alle hoch und runter gespielt, aber seit den 2000ern komme ich da irgendwie nicht mehr rein. Dann habe ich einen Trailer gesehen, Micha, zu dem wunderschönen Drüberprug, ein deutsches Adventure von der Bild- und Tonfabrik, die auch zuständig sind zum Beispiel für so Produktionen wie die Neo Magazin Royal von Jan Böhmermann und bei denen liebe ich vor allem auch den Style. Also die können das richtig, richtig gut, so visuell überzeugende Arbeit abzuliefern. Und der erste Eindruck von Drüberprug war ja, dass man gesehen hat, oh, da sind die Kulissen handgebaut, das wird ein klassisches Adventure, aber mit großartigen Sprechern und zumindest optisch und auch von der Geschichte habe ich gedacht, das könnte der nächste große Adventure-Hit werden. Jetzt haben wir es gespielt und wir wollen heute darüber reden, ob Drüberprug dieses Kunststück gelingt, Manu davon zu überzeugen, dass das Genre noch nicht tot ist. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du hängst in der Schleife wie ein Point-and-Click-Adventure.
Guten Morgen. Also es gibt so eine schöne in dem Film, so eine schöne Szene in dem Film Existenz. Kennst du den? Das ist von David Cronenberg, ein Film, wo Leute in so einem virtuellen Spiel gefangen sind. Und da gibt es einen Charakter, der wird gespielt von Willem Dafoe. Und der steckt auch in so einer Schleife fest, bis man ihn die richtigen Sachen fragt.
Ist das jetzt, ist jetzt ein Diss, dass ich dich nicht die richtigen Sachen frage? Verstehe schon.
Ja, richtig. Nein, also und das ist auch schon ein Hinweis darauf, was an diesem Spiel funktioniert und was in diesem Spiel nicht funktioniert. Wir können ja hier so ein bisschen, also wir können also ganz klar sagen, dass wir jetzt für die Leute, die spielen wollen, es gibt ja viele, die sich drauf freuen oder die das jetzt halt auch gebackt haben und so, wir werden jetzt nur so grundlegende Sachen über die Story verraten, so Setup und so und wie die Charaktere sind. Wir lösen jetzt aber natürlich nicht das Ende oder so auf. Also keine Angst, könnt ihr danach immer noch spielen, weil das Ganze ist halt auch ein Mystery-Adventure. Es hat also so leichte Einschläge von Twin Peaks und so, deswegen gibt es da durchaus ein Mysterium, was es dann auch zu lösen gibt und so. Und das verraten wir jetzt an sich jetzt natürlich nicht. Aber das ist auch schon so, ich meine, ich greife ein bisschen voraus, also es gibt Dinge, die funktionieren sehr gut und es gibt Dinge, die nicht so gut funktionieren. Was mir persönlich an diesem Spiel gefällt, ist das Ganze drumherum. So diese Welt und wie das aufgebaut ist und Grafik und alles und so, ist alles mega cool. Aber so das Spiel an sich ist genau das, was du eigentlich an Adventures auch nicht, was dich nicht vom Hocker haut, ist ein sehr, sehr statisches, sehr ruhig, also ruhig ist schon untertrieben. Es ist ein sehr schläfriges Adventure für sehr langsame Menschen.
Trantütig-Brug habe ich manchmal genannt. Ja. Aber lass uns erstmal mit den starken Sachen anfangen. Also vielleicht mal zur Prämisse. Ein Adventure lebt ja natürlich auch immer von seiner Geschichte. Wir landen in dem kleinen Örtchen Drüberbrug. Das ist ein deutsches Städtchen, liegt so ganz verschlafen, verträumt in den Bergen. Da ist so ein kleiner See mit einem verfallenen Hütchen. Wir kommen da an so einer Bushaltestelle an und spielen zwei Charaktere in diesem Spiel. Einerseits lernen wir die Gretchen lernen wir kennen. Das ist die eine Protagonistin. Die ist auch aus Deutschland. Die spielt eine deutsche, ist ein deutscher Charakter. Die kommt da mit ihrem Motorrad an und ist so eine Art Archäologin. Also die ist auf der Suche nach so einem alten Relikt. Und der andere Charakter soll ein Amerikaner sein, der aber auch perfektes Deutsch spricht in der deutschen Synchronisation. Okay. Der kommt aus den Vereinigten Staaten, hat da in Kansas, irgendwo da in Kansas hat er studiert und hat eine Reise gewonnen nach Drüberbrug. Warum auch immer, es ist jetzt kein touristisches Hochburg-Fleckchen. Da gibt es irgendwie auch nichts zu sehen.
Ist der einzige Gast.
Ist der einzige Gast, der einzige Tourist, der seit Jahrhunderten in dieses Städtchen gekommen ist.
Ja.
Und der kommt dort an. Und das Spiel wechselt dann immer zwischen diesen zwei Figuren. Die lernen sich dann natürlich auch kennen, haben natürlich auch Gemeinsamkeiten. Dann die Abenteuer, die sie dort erleben. Und von der Prämisse ist es am Anfang gar nicht so klar, was man da überhaupt machen soll. Also es ist jetzt nicht so eine, ich bin Guybrush Threepwood und will der mächtigste Pirat werden. So eine Prämisse fehlt am Anfang eigentlich. Man kommt da einfach an und klickt sich ein bisschen durch die Gegend. Es braucht ein bisschen, bis es Fahrt aufnimmt, bis man überhaupt weiß, was die eigentliche Geschichte dahinter ist, oder?
Genau. Also es fängt schon mit einem Prolog an, wo du jetzt nicht diesen Professor spielst, sondern wo du so eine junge Frau spielst, die von Nora Tscherner gesprochen wird. Großartige Figur, großartig gesprochen. Auch sehr viel Charakter und die ist an einer Haltestelle vor Drüberbrug. Boah, das ist schwer auszusprechen.
Tankstelle.
Ja. Tankstelle. Und diese, und da baut sich schon so eine Mystery-Stimmung so ein bisschen auf, aber es gibt irgendwie wenig Hinweise darauf, was da eigentlich so genau passiert. Und bis so dieses auslösende Ereignis tatsächlich kommt, nach der Exposition spielt man schon so eine halbe Stunde irgendwie, weil dann kommt der Typ so in diesem Hotel an und freut sich, dass das alles so verschlafen ist. Der findet das irgendwie auch alles cool und irgendwie ist es für ihn ja auch neu, dieses Provinzdeutsche irgendwie, dieses Ländliche. Naja, und dann fällt er irgendwie von der langen Reise erschöpft ins Bett, wacht dann nachts auf und plötzlich sieht er da irgendwie eine Gestalt an seinem Koffer. Und die löst sich in diesem Augenblick auf, wo er aufwacht, also wie so eine Geistergestalt. Übrig bleiben nur so seltsame, leuchtende Fußspuren. Und anscheinend hat diese Person, der Geist, der was auch immer, seine Abhandlung geklaut. Also seine wissenschaftliche Abhandlung, an der
er gerade arbeitet.
Genau, er ist Physiker. Und so richtig klar wird jetzt nicht, was er da genau abgehandelt hat. Das ist auf jeden Fall irgendwas mit so kosmischem Kram zu tun. Aber auf jeden Fall ist so, dass er sich das selber auch nicht erklären kann. Wieso, warum sind die Leute an meiner Arbeit interessiert? Ich kapiere das alles überhaupt gar nicht. Aber ab da hat er eine Mission. Ab da geht das Spiel halt sozusagen los. Ab da gibt es eine klare Handlung. Und dann ist auch klar, dass er dann eine Umgebung absucht. Und dann besucht man halt verschiedene Orte. Unter anderem halt auch Dinge, die irgendwie mit seinem Job zu tun haben. Zum Beispiel eine Sternwarte.
Genau, eine Wetterstation und dann passieren auch unvorhergesehene Dinge. Da wollen wir jetzt gar nicht mehr so sehr drauf eingehen. Die Story ist dann ja, die entwickelt sich dann vor allem auch im letzten Drittel, wird sie dann erst so, nimmt sie so richtig Fahrt auf. Davor ist die Story oft auch so ein bisschen eher Mittel zum Zweck. Also man läuft dann halt von A nach B, dann redet man mit Leuten und die geben dir irgendwelche sinnlosen Aufgaben, wie man es halt aus Adventures kennt, die dann nicht wirklich was zur Geschichte beitragen, so im eigentlichen Sinne, aber halt so Beschäftigungsmaßnahmen sind. Also um an einen Schraubenzieher zu kommen, musst du halt mit einer Person reden, die dann sagt, lauf mal die drei Wetterstationen ab und klick da drauf und sag mir dann die Werte. Ja? Und dann hat man halt den Schraubenzieher, damit man irgendwie ein Gerät aufschrauben kann, weil da wiederum ein Teil drin ist, was man unbedingt haben möchte. Also so ganz klassische Beschäftigungsmaßnahmen, die nicht wirklich was zur Geschichte beitragen. So richtig nimmt die dann erst wie ganz am Ende erst so richtig Fahrt auf und kaum hat man sich versehen, ist die Geschichte dann auch schon wieder aus. Also cool finde ich tatsächlich das Setting. Das Setting wird ja von der Bild- und Tonfabrik so beschrieben als Mischung aus Heimatfilm und Science-Fiction-Story.
Ja.
Und das trifft es eigentlich ganz gut. Also so dieses verträumte, verschlafene Dörfchen Und dann diese Anlehnung an Science-Fiction-Tropes, die funktioniert schon ganz gut. Die eigentliche Geschichte finde ich aber tatsächlich ein bisschen langweilig. Also das Setting und diese Science-Fiction-Elemente, die haben mir gut gefallen. Aber so als Geschichte selber hatte ich so das Gefühl, gewinnen die jetzt da keinen großen Preis damit.
Nee, ich finde die Dialoge und so wie es angesprochen ist, sehr pfiffig. Das gefällt mir gut. Also über die Charaktere können wir gleich nochmal reden. Aber der Plot an sich ist jetzt nicht so spannend. Tatsächlich nicht. Also ich finde, also wer jetzt erwartet, es fängt halt wirklich so dieses Twin Peaks-artige. Ne,
aber ich hatte viel mehr von diesem Twin Peaks erwartet. Also genau. Es könnte ja wirklich eine Serie sein, Trübeprug, die TV-Serie, ja, so Netflix-Produktion, genau. Wo man sagt, das ist das deutsche Twin Peaks. Also skurrile Charaktere, Mysterium. Das funktioniert ja auch oft, diese kruden Mischungen. Da gibt es ja auch Beispiele. Mhm. Aber hier, ich finde, weder die Charaktere haben das Niveau von irgendwie einem Twin Peaks oder dass ich die irgendwie cool, interessant finde, wie bei der Fargo-Serie zum Beispiel, ja, wo ich sage, da ist mir die Hauptstory egal, solange ich halt skurrile Charaktere habe, die irgendwie so völlig absurde Dinge machen. Und das passiert hier gar nicht. Die stehen hier halt rum in der Landschaft und sind dir eigentlich immer nur Hinweisgeber oder Gegenstandgeber. Und das finde ich, da haben sie sehr viel Potenzial verschenkt. Es gibt ein, zwei interessante Charaktere, aber auch die Dialoge mit denen finde ich, weil du jetzt gesagt hast, pfiffig, die finde ich oft einfach nur so belanglos.
Also ich sage dazu trantütig. Und das mag sage ich wirklich in einem positiven Sinn. Also, und das ist aber auch wirklich nicht jedermanns Sache. Und da werden sich die Geister bei Trübeprug, boah, der Name, werden sich da auf jeden Fall scheiden. Es sind jetzt nicht die super aufregendsten Charaktere, wie zum Beispiel bei Maniac Mansion oder so. Oder es ist jetzt nicht wie bei Day of the Tentacle, wo die alle irgendwie komplett ausflippen und so wirken, als hätten die sich zu viel Kaffee reingezogen und wow, hier ist zu viel Action und diese Dialoge sind, als sie explodieren vor. Nein, es ist alles sehr, 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 sehr entspannt. Fast schon ein bisschen lethargisch. Obwohl sie ja durchaus Emotionen haben. Aber ich finde das irgendwie geil. Also ich finde, das passt total gut zu diesem ganzen Setting. Weil die so, die wirken alle so ein bisschen, als würden die alle pennen. Und das ist, aber ich glaube, das ist ganz bewusst so gemacht. Weil diese ganze, du hast ja auch so eine jazzige Musik im Hintergrund, die da so vor sich hin plätschert, so ja. Und das ist aber irgendwie geil. Also ich finde, es ist halt so, ich verstehe völlig, dass es für einige Leute nicht aufregend genug ist. Aber ich finde, das macht das Ganze irgendwie schrulliger. Also mir gefällt das total gut.
Aber mir ist es dafür nicht schrullig genug. Also ich will ja gar nicht, dass die Charaktere so albern und überdreht sind wie bei einem Deponia oder Edna bricht aus. Da ist es mir dann immer zu sehr auf Anschlag gedreht, Hauptsache irgendwie quirky zu sein. Ja? Und das passt zu Trübeprug gar nicht, sondern da sind ja wirklich auch so verschlafene Leute. Da ist dann halt mal so ein Dorffest und das ist halt wie so ein typisches deutsches Dorffest. Das ist da schon ganz cool. Da steht halt so die gelangweilt die Leute rum.
Stopp, das müssen wir mal kurz beschreiben. Das ist so ein geiles Bild. Also es ist in der Mitte eine Bühne. Und da steht eine Band drauf. Die spielt natürlich dann so ihr Ding. Und der Song ist schon so total verpennt irgendwie. Also du hast irgendwie das Gefühl, dass die ganze Band nicht so richtig dabei ist. Und das ist irgendwie so ein ganz merkwürdiger Text, so wo jemand seinen Lebenssinn im Vorgarten gefunden hat oder so ein Quatsch. Mhm. Und da stehen die Leute drumherum und machen quasi nichts. Also die wollen dabei sein, aber tanzen halt nicht richtig, gehen nicht ab oder so, sondern wippen höchstens mal mit dem Kopf. Und das ist so ein witziges Bild. Aber da muss man drauf stehen. Also es ist sehr, sehr, das ganze Spiel hat eine sehr beträchtliche, sehr langsame Geschwindigkeit. Sehr, sehr langsam. Und ich finde das jetzt in diesem Fall eigentlich ganz gut, weil das Spiel ist jetzt nicht so ultra lang. Es geht so 6-7 Stunden. Das
maximal.
Ist maximal.
Das mit Rumrätseln schon.
Ja, also wenn das jetzt 20 Stunden lang so gehen würde, würde ich es jetzt auch nicht, da würde mir dann auch die Geschwindigkeit fehlen. Aber es ist natürlich schon was anderes als Baphomets Fluch oder so, ne, wo die Leute dann irgendwie in Gefahrsituationen geraten oder dann irgendwie.
Ja. Nee, das will's ja auch gar nicht. Aber ich hätte mir von dieser Schrulligkeit, von dieser deutschen Langsamkeit, es ist eine deutsche Produktion, sie fangen optisch dieses klassische Vorstädtchen-Gefühl ja auch total gut ein. Aber ich finde, bei den Charakteren ist ihnen das nicht gelungen, die besonders deutsch wirken zu lassen. Also die sind sehr austauschbar. Die Hotelbesitzerin Trude, die könnte genauso gut auch in jedem anderen Adventure dastehen. Die hat keine typischen deutschen Eigenschaften. So, ja. Das Mädchen vor dem Fernseher wirkt auch nicht besonders deutsch oder hat irgendwelche besonderen deutschen Eigenschaften. So. Weißt du, also Ich habe gerade eben erst vor ein paar Tagen ein sehr britisches Spiel gespielt, was aus einem britischen Studio heraus entstanden ist. Und die fangen dort eben auch so die 80er Jahre im Norden von England ein. Und da sind die Charaktere so britisch, ja, dass du richtig das Gefühl hast, geil, die haben sich selber auch reflektiert und haben sich selbst angeschaut. Und ich hatte mir das eben von einem deutschen Spiel eben auch erwartet, wenn es in Deutschland spielt, dass sie dieses, was eigentlich nur ein deutsches Produktionsstudio kann, nämlich so diese ganz kleinen Feinheiten einzufangen, die halt hier eine Besonderheit sind, ja, dieses Kulturelle, mit Dinge, mit denen wir groß geworden sind, die auch einzufangen in diesem Spiel. Und das sehe ich aber bei Trüberbrook nicht. Also du kommst in dieses Städtchen und es sieht optisch aus wie so ein Städtchen, aber dann steht da halt so ein Hau-den-Lukas-Typen rum, den ich noch nie auf irgendeinem Dorffest gesehen habe. Weißt du, wie ich meine? Also, und dann steht da so ein Seemann rum mit einem Holzbein. Hast du schon mal in einem verschlafenen deutschen Städtchen einen Seemann gesehen, der ein Holzbein hat? Also das sind dann so klassische 0815-Charaktere oder auch die Frau auf der Wetterstation. Die sind mir nicht charakteristisch genug, dass die mir auch in Erinnerung bleiben oder dass ich das Gefühl habe, ah geil, die haben irgendeine Essenz eingefangen, die nur die Bild- und Tonfabrik kann, weil die das hier produziert haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, bedingt, ja. Ich sehe das gar nicht so kritisch wie du. Also ich sehe schon, dass es irgendwie sehr deutsch wirkt, aber ich glaube, wir sind da als Deutsche aber auch ein bisschen befangen, als Leute, die in Deutschland leben. Also ich bin
aber gerade deswegen ja.
Ja, ich bin echt gespannt, wie das international wirkt. Also ob Leute, die jetzt nicht in Deutschland leben, das jetzt spielen und sagen, okay, wow, das ist so richtig typisch deutsch. Bin ich mal selber gespannt. Ich kann es auch nicht so richtig einschätzen. Aber eigentlich finde ich es auch so wie, wenn man viele Adventures gespielt hat, dann sind die Charaktere jetzt nicht die ultra einfallsreichsten. Also so eine.
Weißt du, wo ist die Person? Du wohnst doch im Pott. Ja. Wo ist die Person, die am Fenster lehnt mit einem Kissen und alles kommentiert? Ja?
Ja, das
die fehlt in diesem Städtchen.
Ja, aber das ist ja auch wiederum sehr Pott. Also das findest du ja sonst nirgendwo. Also dann müsst ihr das Spiel ja auch im Pott spielen.
Ja, aber die gibt's überall. Die gibt's in jeder deutschen
Meinst
Stadt.
Meinst du?
Ja, die kenne ich auch aus Franken oder aus dem Schwäbischen.
Okay.
Wo ist die Persiflage auf die Kehrwoche oder sowas, ja? Wo ist der krummelige alte Mann? Der ist ja nicht mal krummelig. Dieser alte Mann, der da sitzt, der ist weder irgendwie Altnazi, dass man sich irgendwie über den aufregt. Der sitzt da rum und sucht seine Katze. Also auch so ein klassisches Adventure-Problem, dass du dann irgendwie dieser Katze hinterherjagst. Der hat jetzt irgendwie auch keine Kommentare, wo man sagt, das ist irgendwie so fühlt sich das an, mit einem alten deutschen Typen zu reden, der in der Vergangenheit lebt oder sowas. Also mir fehlt aber an den Charakteren. Der einzige Charakter, den ich wirklich gut getroffen finde, ist der oder die von Nora Tschirner gesprochen wird, weil Nora Tschirner, die kann alles machen. Nora Tschirner macht sogar den Tatort gut. Ich bin ein bisschen verknallt in Nora Tschirner, merkt man vielleicht an der Stelle.
Ach so.
Aber die ist so großartig. Wenn die einen Charakter spricht, das hat so viel Leben, die bringt dieser Gretchen, die sie spricht, so eine Tiefe da rein, das finde ich großartig. Also mit der steht und fällt, finde ich, das ganze Spiel.
Es ist, ja. Also bei ihr ist das so, dass der Kontrast auf jeden Fall sehr stark auffällt. Sagen wir es so. Also sie ist aber auch bewusst der einzige Charakter, der so geschrieben ist, dass die viel wacher und viel, viel lebendiger ist als der Rest. Ich glaube, das ist auch ganz bewusst so gemacht. Also sie hat immer richtig gute Sprüche auf Lager. Die ist sehr lustig, sehr schlagfertig, hat so, aber auch gleichzeitig so etwas, wie sagt man, so ein typisch Berliner Schnodder.
Die hat auch sowas Umgangssprachliches,
ja, sowas,
das kriegt sie auch authentisch rüber.
Sowas authentisch, ja, authentisches irgendwie, also benutzt dann auch mal, sprich wirklich locker so vom Fleck weg, das, was Nora Tschirner halt eigentlich auch immer macht. Also es ist eigentlich eher Nora Tschirner als eigentlich ein erfundener Charakter. Da glaube ich, dass sie da sehr viel.
Sie hat auch diesen Humor, den sie auch in ihrer Tatortrolle hat. Sie hat ja auch mal die junge Lara Croft gespielt. Das war auch richtig klasse. Schade, dass sie das nicht beibehalten haben. Da hatte sie ja auch dieses Berliner Freche nicht, aber hat auch einfach so dieses Authentische rübergebracht. Ja, die kann Dialoge so sprechen, dass es nicht klingt wie eine Schauspielerin, die jetzt gerade Dialoge spricht. Und alle anderen Rollen, vor allem auch der Hauptcharakter, der ist halt so ganz klassisch deutsche Synchro-Arbeit. Ja? Alles ganz klar ausgesprochen und er sollte ja eigentlich eher so einen amerikanischen Akzent haben. Also da bin ich nicht so begeistert von der Hauptrolle. Der Böhmi kriegt es auch ganz gut hin. Böhmermann ist natürlich auch als Gastrolle dabei, weil ja die Bild- und Tonfabrik das macht.
Ja.
Und er spielt so einen, ich sag's mal, durchgeknallten Professor, der auch in jedem Maniac Mansion hätte auftauchen können. Der hat auch nichts Deutsches. Diese ganze Irrenanstalt, die da oben auf dem Berg ist, da finde ich, da fehlt mir auch irgendwie so der deutsche Aspekt. Das Büro sieht so dermaßen amerikanisch aus. Und auch der Typ ist irgendwie so 0815. Schade. Also ich finde es echt schade.
Es ist aber trotzdem ist es ja nicht schlecht. also der Charakter, der von Böhmermann gesprochen wird, ich mich köstlich amüsiert, weil er wird halt, die Szene kann man vielleicht verraten, also es ist, du wachst auf und steckst dann in dieser Heilanstalt fest und dort gibt es dann diesen Professor-Typ, der versucht herauszufinden, ob du wirklich ein Mensch bist, aus Gründen. Also das wird er nicht weiter verraten, aber er und steht dir dann, also du sitzt dann irgendwie vor so einem Rosearch-Test und kriegst auch irgendwie voll bescheuerte Fragen irgendwie gestellt, die du dann irgendwie beantworten musst und es ist wie so eine total absurde Version von dem Test, den die Replikanten in Blade Runner irgendwie machen müssen. Yeah. Und das ist aber irgendwie geil vom Setup, also du sitzt dann irgendwie von der Leinwand, das ist irgendwie so 8mm Film, irgendwie der ist auch komplett unscharf gestellt, das ist ja irgendwelche schlechten Bilder irgendwie draufgepackt oder vielleicht ist es auch ein Diaprojektor, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und der Typ hat halt, also der Böhmermann spricht ihn halt auch so mit diesem, hat ja immer, wenn er diese Parodie macht,
manchmal überheblichen,
so überheblichen. Ja, hochnasigen, so, ja, genau. Das ist uns ja völlig klar, wer oder was sie sind, aber dieser Schritt muss von ihnen kommen. Und ich finde, das funktioniert schon. Ich habe auch ehrlich gesagt den Böhmermann jetzt erstmal gar nicht rausgehört. Ich wusste gar nicht, welche Rolle er da spricht irgendwie. Ich dachte nur,
okay. Ich habe es auch nur in dem Moment sofort gemerkt, weil ich halt die ganze Zeit drauf gewartet habe, wer ist denn jetzt der Böhmi?
Okay. Also, genau. Ja, also habe ich jetzt gar nicht gewusst, wer das war, weil ich fand das einfach gut. Aber es gibt natürlich auch schwächere Stimmen. Also es gibt wirklich auch so dieses gesetzte, studiomäßige, das genau das du sagst, ja. Wo du das Gefühl hast, naja, hier geht's eigentlich eher um das Skript, das dann abgelesen wird und Hauptsache gemacht. Es ist so eine sehr gemischte Packung. Nora auf der einen Seite als sehr, sehr gut und dann gibt es dann halt viele Nebenfiguren, wo du denkst, oh. Und Hauptcharakter, also ich finde die Stimme nicht schlecht, ich finde die Stimme angenehm, aber unter dem Kontext, dass er halt eigentlich ein Ausländer ist und aus Amerika kommt, das stimmt wirklich, dass man da wirklich einen hätte Amerikaner nehmen sollen. So, ich weiß gar nicht, da wüsste ich, also da hier müsste man wirklich mal nachforschen, ob das in der englischen Version irgendwie anders ist, wenn es überhaupt eine englische
Version
ist.
Das sind die gleichen Leute. In der englischen Version sind es fast immer, also Nora spricht auch auf Englisch dann die Rolle. Ja. Am Anfang auf Englisch aus Versehen gestartet. Ich wollte natürlich dann schon die Originalversion spielen. Ich bin ja Originalspieler, deswegen habe ich da hier natürlich die deutsche Version gespielt. Ja. Und da funktioniert es auch viel besser, weil es halt in Deutschland spielt. Aber nochmal zu dem, weil du gerade gesagt hast, du hast dich königlich amüsiert. Ich hätte das Spiel. Von einem Adventure erwarte ich schon auch einen cleveren Humor und clevere Dialoge, die mich irgendwie schmunzeln lassen und die mich irgendwie begeistern, bevor wir jetzt gleich zu den Rätseln kommen, die natürlich auch noch einen großen Faktor spielen. Klar, das Spiel hat eine sehr behäbige Atmosphäre und will jetzt vielleicht auch gar nicht so die großen Lacher erzeugen, aber insgesamt die Geschichte fand ich jetzt weder groß spannend noch interessant und vom Humor her habe ich dann gedacht, okay, dann kommt vielleicht das über die Humorgeschichte, dass das irgendwie vielleicht ein satirischer Blick auf Deutschland ist oder dass es eine liebenswürdige Charaktere mit tollen Dialogen haben. Aber das war alles so, wie das Städtchen halt auch ist, so durchschnittlich. Also es gab weder Momente, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt richtig losgelacht. Es gab aber auch nicht die Momente, wo ich gesagt habe, ach, ist das nett oder ist das süß oder ist das irgendwie charmant oder also mir fehlte da insgesamt einfach so ein Humor, egal ob er jetzt in welche Richtung er tendiert, aber ich habe ihn so nirgends groß gefunden. Also weder in den Kommentaren des Hauptcharakters noch in den Dialogen. Wie ging es dir denn da? Ich fand es nicht besonders unterhaltsam oder lustig auf der Ebene.
Ich schon. Weil so, ach, wie soll man das sagen? Man hat das Gefühl, alles steht neben sich. Und man hat irgendwie, das ist ganz merkwürdig, ist merkwürdig zu beschreiben, es hat einfach die Leute leben alle so in ihrem kleinen Fischglas, habe ich das Gefühl, bei diesem Spiel. Ja. Also du sprichst mit diesen Charakteren, wie zum Beispiel mit der Frau in dem Hotel oder halt auch mit diesem alten Mann oder so. Und du hast immer das Gefühl, dass die so, naja, die sind nicht nur in dieser Stadt gefangen, sondern halt auch irgendwie in ihrem eigenen Kopf. Und ich fand, dass diese kleine Welt, die sie dann irgendwie in ihrem kleinen Kopf irgendwie drin haben, dass das irgendwie trotzdem rüberkam. Es ist jetzt nicht dieser Hau-raus-Schrei-Humor, also Day of the Tentacle ist ein gutes Beispiel, das wurde auch angebracht, weil der Hauptcharakter so einen ähnlichen durchgebogenen Rücken hat, wie der.
Der
sieht so ein bisschen so aus. Aber ich finde halt einfach so dieses leicht Trottelige, was jeder Charakter irgendwie hat, weil jeder irgendwie mit seinen eigenen Sorgen beschäftigt ist, das fand ich irgendwie sehr unterhaltsam. Und auf eine unschuldige Art und Weise ist es dann irgendwie trotzdem lustig. Also es ist mehr so ein Schmunzelhumor, weißt du? Also da ist jetzt irgendwie, da sind keine Schenkelklopferwitze dabei, wo ihr witzige Animationen, also das LucasArts-Zeug, das ist halt weit davon entfernt. Also das ist alles sehr viel entspannter und so. Das hier lebt halt eher so von so einer gehobenen, merkwürdigen Stimmung. Und ich finde, die Charaktere reflektieren das eigentlich ganz gut. Es ist aber wiederum auch nicht Deadly Premonition, muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht so auf 200 absurd gedreht, dass du dich fragst, was passiert da eigentlich?
Und das meine ich. Ja. Es kann sich nicht entscheiden, das Spiel, ob es lustig sein will oder ob es skurril sein will,
ja,
ob es Mystery sein will oder ob es Komödie sein will. Und dann plätschert es so dazwischen und es ist weder noch. Und das hat mich nie, das hat mich irgendwie enttäuscht. Also das hat mich nicht groß, das bleibt nicht hängen. Wenn ich dieses Spiel, ich bin jetzt im Finale, im letzten Kapitel und habe schon keinen Bock mehr. Also obwohl es jetzt zum Finale hingeht, habe ich so das Gefühl, das Spiel werde ich in nächste Woche wieder vergessen haben. Und das hat nie den Eindruck gemacht. Ich habe mich so darauf gefreut, weil allein die Optik, über die haben wir jetzt auch noch gar nicht groß gesprochen, wenn ihr das im Vorfeld nicht mitbekommen habt. Die Bild- und Tonfabrik hat gesagt, okay, wir machen einen ganz besonderen Look. Wir bauen die Kulissen so im Puppenmaßstab, also wenn so eine Puppe irgendwie so Handteller groß ist, dann bauen wir die Kulissen von Trüberbrook echt nach im Miniatur- und Stil, also mit Modellbau. Man sieht dann auch, die Bäume haben manchmal so einen Look wie halt so in Modelleisenbahn. Ja. Und so alles original gebaut und haben das dann digitalisiert. Und man spielt quasi in einem echten gebauten Setting. Und das finde ich so faszinierend. Da muss so viel Arbeit reingeflossen sein.
Bevor wir dazu kommen, ich wollte noch eine Sache sagen. Mir ist jetzt ein gutes Beispiel angefallen wegen dem Humor. Darf ich noch mal ganz kurz einen Schritt zurück?
Ja, natürlich.
Und zwar, es gibt diese Szene, wo du mit diesem, das verrate ich jetzt mal, wo du mit dem Computer sprichst. Ich glaube, das ist auch Teil einer Gamescom-Demo war. Kann sein, dass ihr das schon gesehen habt. Und dieser Computer ist halt natürlich eine Parodie auf Hal von Space Odyssey, von Stanley Kubrick. Nur viel gechillter. Also er hat dieselbe Logik. So, ja, Menschen. Oder viel freundlicher, sagen wir es so. Also er vertraut Menschen total. Und er vertraut auch dem Menschen, der ihn selber gebaut und programmiert hat und sagt so, ja, der ist doch mein Freund. Also warum sollte der mich denn betrügen? Und das ist so irgendwie, und dadurch, dass er so gechillt spricht, also es ist eine total entspannte Stimme, die ist auch nicht elektronisch verzerrt oder so. Also normalerweise werden Roboter immer so dargestellt oder Computer so, dass es irgendwie das Elektronische hat, dass es unheimlich ist. Nein, das ist ein total gechillter Typ, der sehr, sehr entspannt sagt, dass er seinem Schöpfer vertraut und dass es keinen Grund gibt, dem Hauptcharakter die Tür aufzumachen, weil er den halt nicht kennt. Und das sagt er einfach so ganz friedlich und sehr, sehr höflich. Und ich finde so dieses, er sagt, er macht keinen Witz, also er macht jetzt irgendwie keinen cleveren Witz, Dialogwitz, der irgendwie drin ist, aber es ist die Art, wie er das sagt. Es ist so, dieses so.
Ich verstehe, was du meinst, ich habe es aber nicht so empfunden. Ich fand es einfach nur furchtbar langweilig, diese Szene.
Ich hab mich ganz nicht
erinnert. Das ist weder eine Persiflage, also man erkennt natürlich die Anlehnung an Hal. Ja. Ja. Man erkennt immer überall auch die Anlehnung, die Inspiration oder so. Aber es funktioniert halt einfach nicht als Satire. Da ist weder irgendeine satirische Botschaft drin, noch irgendwie eine Überdrehung. Also. Bestes Beispiel zum Beispiel Per Anhalter durch die Galaxis. Ja? Da gibt es doch die suizidalen Türen, die sich nicht öffnen wollen, weil sie deprimiert sind.
Ja.
Das ist so großartig. Ja? Oder Marvin, der ständig irgendwie traurig ist als Roboter. Das ist ja auch eine eindeutige Anspielung an halt so typische Science-Fiction-Tropes. Und dieses Potenzial sehe ich hier bei Trüberbrook, aber es wird nicht genutzt. Sie haben da diesen Hal, diesen Roboter, der dann die gechillte Version davon ist und da passiert einfach nichts. Du redest dann zwei, dreimal mit ihm und dann macht er dir die Tür auf und dann verlässt du die Szene wieder und da bleibt einfach nichts hängen. Es ist einfach nur kompletter Durchschnitt und langweilig geschrieben, in meinen Augen. Also ich hab dann immer so gedacht, so, ja toll, und dafür war ich jetzt in dieser Szene, also da hätte man noch so viel mehr draus machen können in den Dialogen.
Ja, mir hat ja schon, glaube ich, das Setup an sich irgendwie gereicht. Ja, aber ich merke schon, also das sehen wir teilweise unterschiedlich. Also es hat nicht diesen Hau drauf Humor auf jeden Fall, das stimmt.
Also nee, den brauche ich ja auch nicht, aber auch diesen ruhigen Humor, der ist mir dann zu nicht ausgeschöpft genug, um auch mal die weirden Momente irgendwie genießen zu können, weißt du? Weil dafür ist der Hauptcharakter wieder zu klassisch geschrieben. Also er ist ja selber auch nicht wirklich weird. Er ist ja der normale.
Bevor wir jetzt halt zu diesen Hintergründen kommen, wollte ich nochmal fragen, hast du denn Deadly Premonition gespielt? Weil das ist ja genau das Gegenteil. Also es ist ja auch dieses Twin Peaks Setup, aber das ist ja alles auf 900 gedreht. Nein, Pausen gedreht.
Das wird mir, glaube ich, besser gefallen.
Ja, das ist, weil darüber haben wir, es ist witzig, weil das ist jetzt irgendwie in dem Chat nochmal aufgekommen, das Spiel, weil einfach im, also einfach im Zusammenhang auch mit Rüberbrück, weil das halt so ein ähnliches Setup irgendwie ist, so Mystery und Kleinstadt und alles. Aber bei, du hast bei Deadly Premonition halt einfach so diese, ja, diese Absurdität von dem Chef Fasuri. Das ist so ein sehr, sehr abgedrehter Humor, den es auch teilweise nur so in japanischen Produktionen geben kann. Und das geht halt so weit, dass dann sogar die schlechte Grafik und so dann irgendwie dazu beiträgt, dass das Ganze so ein bisschen seltsam und komisch irgendwie wirkt. Und man merkt sich das, weil die Charaktere halt so maßlos übertrieben sind. Also maßlos übertrieben, überzeichnet und so. Und das ist so ein bisschen mit dem Holzhammer, so ein bisschen South Park-mäßig. Und da würde mich interessieren, ob das bei dir eher zündet. Also ich fand jetzt, das sage ich deshalb, weil ich finde beide Varianten cool. Also, aber beide stehen so auf der Pol-Skala so sich gegenüber. Also wo, ne, wenn das jetzt...
Nee, ich mag dieses Ruhige eigentlich. Also hast du die Fargo-Serie gesehen?
Nee, die habe ich, die hab ich nicht gesehen.
Das hatte ich mir eigentlich davon erwartet, ja. Oder wie bei Twin Peaks. Bei Twin Peaks ist ja manchmal so extrem überdreht, aber ganz oft sind ja auch die Sachen, dass er einfach nur Kaffee trinkt und über den Kaffee redet, ja. Und das ja auch großartig ist, wie er halt seinen Kuchen bestellt und Kaffee oder wie die im Wald dann diese Schießübungen machen und so weiter. So, solche Momente hätte ich mir
vorgestellt. Aber es ist doch geil, wie der Noah Turner Charakter am Anfang so in dieser Tankstelle steht, so, und dann steht sie da vor dieser Theke und dann ist der Kirschkuchen. Und dann kriegst du den Kirschkuchen an, so, ach, wenn ich eins nicht mag, dann ist es Kirschkuchen. Und dann kriegst du den Kaffee an, und dann sagt sie, ach, Kaffee. Wenn ich eins nicht mag, ist es Kaffee und Kirschkuchen.
Kirschkuchen? Also, wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee.
Eben, und das fängt ja auch gut an. Und dann habe ich gedacht, geil, das ist genau meine Art, mein Spiel. Ja. Und dann hat es mich aber halt ab dieser Kirschkuchen-Szene hat's mich halt verloren. Ja. Da ging es dann nicht mehr, es wurde nicht mehr besser. Als
aber du hast es gerade schon gesagt, worauf wir uns ja wirklich einigen können, ist, dass die Kulissen wirklich geil gemacht sind. Das ist, also schön. Okay, also man für die Leute, die das vielleicht jetzt so zum ersten Mal sehen, die jetzt parallel googeln oder vielleicht ein paar Bilder sehen, das ist vielleicht auch nicht sofort ersichtlich, weil wir waren auf der Gamescom auch bei so einer Preview dabei. Und da war, da hatte der Entwickler tatsächlich eine von den Kulissen mitgebracht, so eine Höhle, die wirklich original gebaut ist. Also wirklich so ein großer Bau, Aufbau, wie man es von Stop-Motion-Filmen kennt, ungefähr in der Größe. Genau, ja. Also wer so Fantastic Mr. Fox oder sowas gesehen hat oder Hennenrennen, der wird so ungefähr, also dieses Genre, oder wenn die sagen.
Ja, oder Wallace and Gromit oder
genau,
so.
Genau, Wallace and Gromit ist ja von denselben Machern. Und also von Hennenrennen meine ich. Und die, das ist halt alles handgebaut. Und das Geile ist, dass es jetzt, das wäre ja ansonsten relativ statisch und das Spiel ist auch gewissermaßen statisch, weil es nur aus einzelnen bestimmten Bildern besteht. Aber sie haben trotzdem eine Räumlichkeit eingebaut, indem sie das ganze 3D-Modell, das ganze Modell auf so ein 3D-Geflecht reingetan haben, sodass wenn du den Charakter.
Ja, die haben es halt 3D digitalisiert. Genau. Also die Settings sind jetzt keine Fotos, sondern im Endeffekt dann Renderings. Also sie haben die Szene dann digital gebaut und die Texturen aus dieser 3D-Fotografie, aus dem echten Bau quasi auf die 3D-Modelle, sodass du dich halt auch da drin wirklich in 3D bewegen kannst. Ziemlich aufwendig.
Das ist ziemlich cool. Also das sind manchmal so ganz subtile.
Jein.
Doch, also diese ganz, das sind so ganz subtile Bewegungen, Kamerabewegungen. Manchmal fährt die Kamera so ein kleines Stück zurück oder so ein bisschen zur Seite und so. Aber ich finde so, dadurch, dass es so extrem realistisch aussieht teilweise von den Texturen, und ist diese Räumlichkeit.
Ja, und da möchte ich gerade mal eingrenzen. Also wenn ich diese Bauten in echt sehe, ja, und auch die Making-ofs, die ich mir auf YouTube angeschaut habe, dann bin ich hin und weg. Dann würde ich sagen, das ist eins der schönsten Adventures, die da auf uns zukommen hätten können. Ja, und dann habe ich mich so darauf gefreut, allein wegen diesem Setting. Habe ich gesagt, die Geschichte und die Rätsel sind mir dann eigentlich relativ egal. Ich will in diesen Kulissen rumlaufen, weil es sieht so geil aus. Und jetzt, wenn ich es dann spiele, dann denke ich mir, wo ist dieses Plastische hin? Ja, also dieses Plastische, was diese Kulissen eigentlich haben, die haben sie meiner Meinung nach nicht geschafft, ins Spiel zu kriegen. Es sieht aus wie ein ganz normales 3D-Adventure. Das Spiel hätte diese Arbeit, die da drin steckt, diese Kulissen in echt nachzubauen. Ich finde nicht, dass die so authentisch rüberkommen, dass du das Gefühl hast, du läufst wirklich in so einer gebauten Kulisse rum, sondern es sieht halt nach einem 3D-Modell dann trotzdem aus. Die Texturen, finde ich, sind nicht so knackig und so scharf und auch wie die Charaktere sich darin bewegen, dass es mich völlig überzeugt, dass diese Arbeit sich gelohnt hat.
Ja.
Und das fand ich sehr enttäuschend.
Auch das sehen wir wieder anders. Also das, ich sehe das Plastische schon, aber.
Aber es hat so was Schwammiges. Es hat irgendwie so einen schwammigen Look.
Das stimmt ja mit deinem Monitor nicht. Aber gut, vielleicht. Also das ist komisch. Also weil ich hatte mir diese, ich mache mir Sorgen um so die Konsolenversion tatsächlich. Ich glaube nämlich, also es stimmt, es ist eine gewisse Schärfe fehlt. Hat mich aber hier an dieser Stelle nicht gestört. Ich finde auch gerade so im Prolog oder so, wenn die Kamera so über, da zeigt es, wie der Hauptcharakter in seinem Van in die Stadt fährt und so. Das sind, ich finde, das ist cool.
Das ist super. Das Intro ist
da. Und das sind solche Sachen, finde ich ja total cool. Aber ich glaube, dass es so auf der Switch oder so vielleicht auch irgendwie ein Problem sein könnte. Also, dass man da irgendwie die Auflösung so weit und die Details so weit runterschrauben muss, dass es dann durch das Schwammige genau das erzeugt, was du jetzt auch quasi schon bei der PC-Version siehst, dass dieses Plastische verloren geht.
Aber mir fehlte ja am PC schon. Also, noch knackiger und schärfer kann man es doch nicht haben eigentlich als am PC. Also, von daher, ich finde es irgendwie schade, weil auch die Charaktere, man hätte vielleicht noch mehr auf diesen Stop-Motion-Look gehen müssen. Also die Charaktere, die sind ja dann 3D-Modelle gebaute, die laufen da drin ganz normal rum wie in einem normalen 3D-Adventure. Und es hätte vielleicht den Look auch verstärkt, wenn sie denen so eine Animationsmechanik gegeben hätten, wie sie halt aussieht bei Wallace & Gromit. Also ich hatte ja damals gedacht, okay, mit diesen Kulissen, vielleicht machen die das ja wirklich, dass das komplette Spiel gestop-motioned wird quasi. Ja, wenn du dann klickst, dann läuft halt der Charakter in Stop-Motion und dann bauen sie den halt so nach, die Animationsphasen, dass der alles machen kann in Stop-Motion. Das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben ja nur die Kulissen gebaut. Und man hätte das aber vielleicht machen können, weil das gab doch neulich dieses 11-11, dieses Spiel, was zusammen mit den Aardman Studios ja auch entstanden ist, die diese Stop-Motion-Technik ja perfektioniert haben. Und dort hast du diesen Look so ein bisschen drin, dass du das Gefühl hast, der Charakter bewegt sich wie Wallace und Gromit halt, so diese, weißt du, so leicht abgehakte oder Shaun das Schaf. Dieses, dass du immer noch so dieses Gefühl hast, es ist handgemacht und Stop-Motion. Und ich glaube, das hätte dem Spiel gut getan, wenn die Figuren auch diesen Stop-Motion-Look gehabt hätten, weil das hätte die Kulisse unterstrichen und diesen Gesamtlook irgendwie abgerundet. Und so finde ich, wird es nicht komplett genutzt. Kommt nicht so ganz stimmig rüber, wie es.
Ich habe schon viel Kritik zu den 3D-Figuren gehört. Also vielen Leuten gefällt das nicht. Hm. Ich finde ihn gut. Also ich finde, ich glaube, es ist jetzt auch besser gefunden. Das stimmt. Da hätte man auch die Kamerabewegung anders machen müssen. Also die Kamerabewegungen sind alle flüssig. Und da gibt es halt auch, ich weiß nicht, das halte ich für schwierig. Also ich meine, es geht eher so in die Richtung von Little Nightmares. Daran hat mich das am ehesten erinnert. Da sind ja die Figuren auch alle so 3D. Aber wenn man die sich genau anguckt, die Figuren, dann hat das ja trotzdem so eine Art Stop-Motion-Stil. Wobei man bei Little Nightmares sagen muss, dass die Umgebung deutlich realistischer irgendwie aussehen, sind halt quasi nur die Figuren. Mhm. Ich finde es ja trotzdem gut. Also ich finde schon, dass es gut reinpasst. Die setzen sich jetzt nicht optisch irgendwie ab. Die sind gut eingebunden, die 3D-Figuren. Also ich verstehe völlig, dass dann so Adventure-Puristen sagen, nein, Pixel-Figuren sind die einzigen, die wirklich viel Liebe und Charakter haben. Nee, also da bin ich auch gar nicht so. Nee. Es gibt deutlich schlechtere 3D-Figuren und Implementationen in Adventures. Da habe ich ganz furchtbare Sachen gesehen. Das ist schon richtig cool. Also wir haben ja hier dieses Konzert zum Beispiel gesagt. Ich finde das wie die da so rumwippen und so, das sind dezente Bewegungen, aber es funktioniert. Und ich mag halt auch.
Es ist halt auch sehr statisch irgendwie insgesamt. Also wenn dann dein Charakter, der kann halt nicht wirklich mit den Sachen interagieren. Also du hast dann so ein Tretboot zum Beispiel, das reparierst du dann und dann kannst du mit so einem Tretboot auf die naheliegende kleine Sumpfinsel fahren. Und dann gehst du halt zum Tretboot und sagst, benutzen Tretboot, also du klickst es einfach an. Es gibt kein Benutzen-Werben-System oder sowas. Du kannst immer nur auf Objekte klicken und hast dann halt die Möglichkeit anschauen, nehmen oder interagieren. Und beim Interagieren hast du dann halt noch verschiedene Items, die du dann auswählen kannst. So, dann klickst du auf Benutzen Tretboot, dann geht er halt hin, streckt den Arm so aus, wie halt so in so Adventures üblich. Und dann, zack, bist du auf der Insel. Du öffnest irgendwie eine Tür, einen Schrank, zack, geht halt die Tür auf. Also du interagierst natürlich auch nicht so richtig. Du siehst keine Animationen, wie der Charakter jetzt ins Tretboot einsteigt oder so. Das ist ja völlig in Ordnung, aber das macht die ganze Welt natürlich noch so ein bisschen statischer. Auch wenn du mit irgendwelchen Dingen interagierst, du siehst nie wirklich, dass da was passiert. Es gibt ganz wenig mal irgendwie eine Animation, dass mal jemand von oben ein Seil runterschmeißt oder dass die Seilbahn dann mal losfährt. Aber es ist insgesamt schon eine sehr kalte, statische
Welt. Ja, das ist da auch nicht konsistent. Also es gibt schon so Sachen, dass der Charakter dann zum Beispiel in so eine Kiste springt und die dann auf dem Wasser schwimmt oder so. Solche Sachen sehen auch cool aus. Also es gibt halt auch so Stellen, wo du deinen Wasserstand steigen lassen musst und so. Das sieht dann wiederum ganz gut aus. Ich finde es aber okay. Also es ist, ich habe da jetzt einfach auch nicht viel, ich, ehrlich gesagt, bei einer Adventure erwarte jetzt nicht, dass es mich optisch komplett vom Hocker haut. Ich finde, das ist mit Liebe gemacht. Meine Kritik ist eher, dass durch die Macher, dadurch, dass ja alles gebaut ist, der Umfang der Settings nicht allzu groß ist. Das ist eigentlich meine, und das ist tatsächlich mein Hauptgripe mit diesem Spiel. Also ich habe Also Adventure-Design und so ist okay. Also habe ich, ist schade, dass es nicht kreativer ist, aber kann man machen. Ich persönlich fand das ganze Setting und so ziemlich cool. Gerade so im Kontrast zu diesen, in Anführungsstrichen, schnellen Adventures wie Baphomets Fluch und so, finde ich das eigentlich sehr, sehr geil, dass auch wieder so was Relaxes rauskommt. Was mir nicht gefällt, und das ist mein größter Kritikpunkt, ist, dass die Kulissen, dass es einfach nicht so viele Orte gibt. Und die Handlung beschränkt sich
durch den Aufwand,
genau, den die Kulissen. Also das halt ist auch so, dass die Bilder auch sehr oft und sehr lange stehen. Dadurch, dass es halt alles gebaut ist, ist ja auch sehr schwierig. Also du hast halt einfach so ein Setup aus einem großen Raum und der steht halt einfach sehr lange. Und das ist das eine. Also du verbringst sehr viel Zeit zum Beispiel dann irgendwie im Labor oder irgendwie so etwas. Du siehst quasi die ganze Zeit nur einen Raum. Und dann gibt's auch gar nicht so viele. Und viele Orte besuchst du dann einfach öfter mal, weil nur zu anderen Tageszeiten. Also dann ist es dann einfach Nacht oder irgendwie hat sich dann halt die Lichtstimmung so ein bisschen verändert und so. Und man sitzt dann da und denkt, ja, okay, aber eigentlich habe ich das Ganze vorher schon gesehen. Das ist eine minimale Veränderung. Und das ist ein bisschen doof. Also das ist ein Nachteil an dieser Machart. Also da ist es sicherlich auch eine Budgetfrage. Also fetter geht's halt irgendwie nicht. Und das ist ein bisschen schade. Also hätte das Spiel von mir aus auch ruhig 3 Stunden gehen können, dann hätte mir das besser gefallen. Weil ich finde, es sind ein bisschen zu wenig Orte. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber ich würde schätzen, 15, 20 Orte verteilt auf, ach was, nicht mal, ne? Also verteilt auf 6 Stunden, das ist schon nicht so cool für ein Adventure. Und das ist ein Nachteil, den
sie
hat.
Vor allem, weil sie halt meistens so bleiben, wie du schon gesagt hast. Die sehen halt immer gleich aus, da tut sich nichts. Das sieht, passt natürlich zu dem verschlafenen Städtchen, das wird sich nicht groß ändern, das ist klar. Aber auch nachdem du halt irgendwie skurrile Dinge da drin machst, sehen die halt immer noch genauso aus wie vorher.
Und das ist schade, weil das ist so geil. Also ich finde halt gerade so diesen Markt und dann siehst du diese kleinen Stände, die sind halt irgendwie handgebaut und so. Also so einen kleinen Wurststand zum Beispiel. Ist das ein Wurststand? Auf jeden Fall irgendwas, wo es... Nee, Popcorn war das, Popcorn. Ne? Genau. Und das sieht an.
Eben, hallo, ein deutsches Vorstädtchen und es gibt keinen Wurststand. Es gibt einen Popcorn- und Zuckerwattemaschine, aber keinen Wurststand. Wo sind wir denn hier? Sind wir nicht in Deutschland hier?
Ja, aber das ist so schade. Also ich finde, aber ich verstehe auch, dass man da einfach nicht mehr machen kann. Aber mir gefallen diese Details, dass es da so irgendwie so ein kleines Windspiel irgendwo gibt, dass im Hintergrund dann Kometen runterfallen, was auch übrigens eine Bedeutung hat. Und dass solche Sachen da sind, das gefällt mir total gut, aber ich hätte einfach gerne mehr davon gesehen. Also ich verstehe, dass es nicht als Indie-Produktion nicht mehr möglich ist, dass es ein Rahmen der Möglichkeiten ist, aber dann hätte ich gerne gesehen, dass das Spiel kürzer ist. Also 4 Stunden, dann wäre das, glaube ich, wieder echt okay gewesen. Also dann hätte man durchaus dann ein paar Längen dann rausnehmen können und hätte es mich auch nicht gestört, wenn man die Rätsel auch wirklich ein bisschen einfacher gemacht hätte. Also wirklich so sagt,
noch
ein einfach, also ein Teil einfach raus. Also weißt du, dann sagst so, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt das Bilder-Such-Rätsel.
Die Beschäftigung,
ich irgendwie Symbole in der Höhle suche oder so. Also das sind so Sachen, die hätte man ruhig streichen können. Der Charme des Spiels hätte bei einer kürzeren Spielzeit deutlich mehr, also es wäre, hätte besser gehalten und einen besseren Eindruck am Ende hinterlassen. Weil ich muss auch sagen, dadurch, dass man so oft diese gleichen Orte sieht, ja, als bei mir hat am Ende halt auch so gedacht, ja, okay, jetzt langt es ein bisschen.
Die nutzen
das sich schnell. Das ist ein bisschen schade. Und das ist meine einzige große Kritik an diesem Spiel. Darauf muss man sich eingehen. Das ist kein exklusives Problem von Trüberbrock. Boah, der Name. Ich werde ihn nie richtig aussprechen.
Trüberbrock, ne? Mit Doppel-O. Aber es klingt auch nicht sehr deutsch, der Name, das muss man schon sagen. Also es klingt nicht nach einem deutschen Städtchen irgendwie.
Das ist auch so. Aber es haben viele Adventures Problem. Es ist schade, dass sie da nicht drumherum gekommen sind.
Lass uns mal über das Rätseldesign reden. Damit steht und fällt ja ein Adventure dann oft. Auch wenn es die Geschichte nicht rausreißt, dann sind es ja meistens irgendwie die Rätsel. Die fand ich auch sehr durchschnittlich. Also es ist einerseits dieses klassische Adventure-Problem, dass man sehr viele unlogische Dinge macht, die so nur in Adventuren funktionieren. Also als Beispiel, da ist irgendwie bei dieser Insel gibt es nochmal so eine kleine Teilinsel, wo du an Pilze hin willst. Und da kommst du nicht drüber. Dann findest du Gummistiefel und denkst, jetzt kann ich da drüber. Nee, du musst dann Gummistiefel mit, halt dich fest, also dann, sorry für den kleinen Spoiler, aber das ist jetzt auch nicht so schwer. Du musst Gummistiefel mit Mülltonnendeckeln verbinden, damit du übers Wasser laufen kannst. What the fuck? Das können nur Adventure-Leute und das ist einfach bescheuert. Also das ist einfach unlogisch, das macht in dieser Welt auch gar keinen Sinn. Das ist eine realistische Welt. Klar, jetzt ein bisschen Science-Fiction, aber warum kannst du mit Mülleimer-Deckeln über Wasser laufen? Das ist doch bescheuert. Und da habe ich mich schon wieder aufgeregt. Und solche Rätsel hast du ständig in diesem Spiel. Es ist nicht besonders schwer, weil du keine große Auswahl hast. Du kannst meistens halt auch nur die Objekte, was heißt meistens, du kannst nur Objekte interagieren, wenn sie auch dafür vorgesehen sind. Also du hast zwar ein Inventarsystem, du kannst aber nicht alles mit allem verbinden. Das finde ich ganz okay. Ja, so, also du hast dieses Zahnrad und dann klickst du auf dieses Wasserzahnrad und dann siehst du Gummistiefel. Dann kannst du die Gummistiefel klicken und dann kommentiert er halt, dass es noch nicht funktioniert. Irgendwas fehlt ihm wohl. Okay. Und dann suchst du halt weiter und irgendwann findest du dann Deckel, diese Mülleimerdeckel, und kommst aber doch nie im Leben drauf, dass du Mülleimerdeckel brauchst, um übers Wasser zu laufen. Du versuchst die ganze Zeit irgendwie rauszufinden, wie komme ich denn an die Stelle? Muss ich irgendwie mein Boot upgraden oder so? Und dann bist du aus Zufall, weil du halt sonst nicht weißt, was du sonst machen sollst, klickst du irgendwann mal wieder auf dieses Wasser und siehst dann, dass dann dort die Mülleimerdeckel auftauchen mit den Gummistiefeln. Und das, finde ich, ist kein gutes Rätseldesign und es zieht sich leider komplett durchs ganze Spiel so durch.
Ja. Ja. Leider ja. Also das kann ich auch gar nicht so ergänzen. Ist ein bisschen wenig. Es ist, deswegen habe ich gesagt, hätte man ruhig ein paar Sachen streichen können. Also ich bin genügsam bei Adventures. Ich bin ganz ehrlich, also richtig geile Rätselaufgaben sehe ich sowieso in Adventures eher selten. Ich finde, also wenn ich da so zurückdenke an Indiana Jones oder so, das war geil, dass man da irgendwie Bodenplatten untersuchen muss, muss Symbole auseinandernehmen. Das war ein cooles Rätsel. Man sieht sowas mittlerweile sehr selten bei Adventures. Das ist nicht doof. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt so, also ich, meistens machen die mir in Survival-Horror-Spielen schon fast mehr Spaß. Doch, sie machen mir mehr Spaß, weil die logischer sind und weil sie, ja, weil das Sinn macht. Ja, es gibt dann zwar irgendwie abgefahrene Schattenrätsel oder irgendwie sowas irgendwie, aber es sind halt Rätsel. Und, aber ich finde generell, dass, also das hier wird jetzt sehr kontrovers sein, aber ich finde generell, dass die Rätselqualität ganz allgemein genreübergreifend sehr abgenommen hat. Und das merkt man leider auch in Trüberbrock. Trüber, jetzt habe ich es einmal richtig gesagt. Und das ist einfach, deswegen hätte man die Hälfte ruhig rausstreichen können. Also ich finde so Suchdinger finde ich doof. Ich finde Fetch-Quest finde ich doof im weitesten Sinne. Ich finde das okay. Ich finde halt okay, wenn diese Fetch-Quests sich organisch und natürlich ergeben. Also ich finde Fetch-Quests okay, wenn es eher so, wenn das eher so nebenbei passiert, weißt du? Also wenn man irgendwie, weiß nicht, einen Schlüssel oder irgendeinen Gegenstand hat und man braucht den irgendwie für eine andere Tür und man bekommt den mit zu einer zusätzlichen Aufgabe, die man ansonsten irgendwie hat, so. Aber hier, das ist so dieses klassische Rätselding, dass die, dass das nicht nebenbei passiert, dass du nicht nebenbei Gegenstände aufnimmst. So war es nämlich bei den früheren LucasArts Adventures so. Da hast du einfach ganz viel Kram aufgenommen und dann gibt's irgendeinen Gegenstand, der irgendwie mehrere Kapitel in deinem Inventar ist und auf einmal hat er einen Sinn. So, aber das ist jetzt, aber das hier ist so von A nach B designt. Also erst das eine Rätsel, dann das nächste Rätsel und dann das nächste Rätsel. Also es ist so vom Design sehr, sehr linear und da gibt es nie so viele große, megamäßige Überschneidungen und so. Und das ist auch so ein bisschen der Machart geschuldet wegen dem Interface, weil du halt natürlich, natürlich sollen diese Hintergründe sehr stark im Vordergrund stehen.
Hintergründe stehen im Vordergrund.
Ja, schön, ne? Ja, weil so, es klingt merkwürdig, aber das ist halt einfach so das, was das Spiel so hat, also was es auch präsentieren will und was es, und deswegen ist das Menü auch versteckt und man will ja jetzt auch nicht so ein kompliziertes Inventar irgendwie drin haben und sowas alles, also wird dieses ganze Rätsel-Gameplay sehr reduziert.
Dieses Gestreamlinete finde ich völlig in Ordnung, dass du immer nur die Sachen klicken kannst, wenn sie dann auch im Kontext stehen, finde ich für so einen Adventure, was dann sich halt auf eine Geschichte konzentriert. Also siehe Telltale zum Beispiel. Ich vermisse bei einem Telltale-Spiel, Rest in Peace, vermisse ich die Rätsel nicht. Bei Batman und so hat es ganz gut gepasst, weil er halt ein Detektiv ist. Ja, da hattest du dann eben so eine Herleitungsrätsel, dass du rausfinden musstest, wie ist der Tatvorhergang hier geschehen? In welcher Reihenfolge wurde dieser Mord begangen zum Beispiel? Das finde ich, ist dann im Kontext ein gutes Rätsel. Auch bei den David Cage-Spielen hat man ja sehr wenig Rätsel, die dann aber oft irgendwie dazu helfen, vielleicht Gedankengänge zu sortieren. Und bei so einem Adventure kann ja auch die Geschichte einfach im Vordergrund stehen. Und dann finde ich es okay, dass man sich halt nicht unendlich lang mit Rätseln aufhält. Das heißt, das Interface ist eigentlich dafür gemacht, eine gute Geschichte zu erzählen, aber nicht um, hey, ich will deinen Schraubenzieher, dann schicke ich dich mal durch alle Orte nochmal durch, damit du überall einmal klickst. Du musst ja nicht mal was machen. Du musst ja dann wirklich einfach nur klicken, dann kommt eine Dialogzeile und dann gehst du wieder zurück und dann bekommst du endlich diesen Schraubenzieher, um dann irgendwo hinzugehen, was aufzumachen, ein Objekt rauszunehmen. Das hat ja dann auch keine Rätsel. Das ist einfach wirklich nur, beschäftige dich 5 Minuten damit, durch alle Orte nochmal zu gehen und irgendwas zu klicken. Und das, finde ich, ist dann halt, dann ist es überflüssig, dann ist es kein Rätsel, dann erzähl mir doch einfach direkt eine Geschichte. Also dann brauche ich auch nicht irgendwie klicken. Das ist verschenktes Potenzial, finde ich.
Ja, man hört es schon raus. Ne? Es ist ein bisschen schade. Also es bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Mein persönlicher Eindruck ist, also das Ganze nicht hat Charme. Ich ärgere mich nicht, dass ich es gespielt habe. Also ich mag das trotzdem. trotz seiner unendlichen Schwächen. Also Nora Tschirner, ich habe jetzt zwar keinen Crush auf Nora Tschirner, aber ich finde die mega sympathisch.
Wie kann man denn keinen Crush auf Nora Tschirner haben?
Also, ja.
Geht doch gar nicht.
Aber die, es, ich finde ihre Rolle da drin sehr gut. Ich mag, ja. Dieses Verschlafene, das ist schon cool. Man muss aber eben mit diesen Erwartungen drangehen, dass das Spiel jetzt nicht die nächste Adventure-Sensation ist. Also ich finde, da gibt es halt einfach sehr viel. Und das ist enttäuschend, wenn man das gegen, wenn man es diesen Aufwand gegenüberstellt. Weil als ich das gesehen habe, als diese Kulissen live gesehen habe, dachte ich, Alter Vater, das ist doch das, der geilste Scheiß ever. Man sieht dieses Intro und auch so diese jazzige Musik. Da gibt ich weiß, die Musikrichtung fällt mir gerade nicht ein, aber es ist so eine Mischung aus Jazz und so ein bisschen
Fahrstuhlmusik.
Ja, aber ich finde, es passt total. Also es ist das einzige Spiel, wo ich sagen würde, ist Fahrstuhlmusik völlig wunderbar zu passen.
Aber sie ist ein bisschen monoton, wenn man da so rumläuft.
Ja, okay, also, ja, aber sie trotzdem, auch dieser Song, das Konzert, du denkst, geil, jetzt kommt das Konzert und du denkst irgendwie, die rocken da jetzt hart ab. Aber dann
spielen die drei ermüdende Songs. Also wenn du das Spiel nachts spielst, ich habe es gestern um 1:30 war ich an dieser Stelle mit dem Konzert. Ich wäre halt fast wirklich original, mir sind wirklich die Augen zugefallen, weil das Spiel dich halt auch nicht bei Stange hält. So, ja? Dann spielen die einen Song, dann spielen die noch einen Song und dann spielen die wirklich tatsächlich noch mal einen Song. Also diese Szene dauert ungelogen 10 Minuten, ohne dass du irgendwas machen kannst. Ist total schön, das sind schöne Songs, aber die sind halt so dermaßen trantütig.
Aber auch
halt einfach original bei einschlägt.
Ja, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen geil. Und deswegen würde ich empfehlen, also wenn ihr dieses Spiel spielen wollt, und es gibt viele Adventure-Fans, die jetzt bestimmt Bock drauf haben, dann würde ich sagen, spielt's mit mehreren Leuten. Also spielt's zu zweit, zu dritt, so, am besten auf einem großen Bildschirm, damit man auch die, also auch wenn sie jetzt nicht so ultrascharf sein mag, aber damit man diese Hintergründe auch so ein bisschen embracen kann. Man kommt mit mehreren Leuten. Erstens unterhält man sich dann halt auch gegenseitig so ein bisschen und man kann sich dann, jedem fällt was anderes auf. Das ist, ich finde sowieso, dass viele Adventures sollte man mit mehreren Leuten spielen. Aber dieses Spiel lebt davon, ich denke, dass man das sollte mal mit mehreren Adventure-Spielern genießen. Man kann sich noch abwechseln, muss nicht jeder steuern und so. Man kann gemeinsam die Rätsel lösen, man kann sich gemeinsam über die Trantüdigkeit lustig machen und so. Und ich finde, das ist so gesellschaftlich, würde ich sagen, funktioniert das Adventure ziemlich gut. Aber es ist kein Baphomets Fluch, ey, oder so. Also es ist wirklich nicht kein Prima-Adventure, leider. Ich bin selber ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte, dass es geil wird, weil ich das Handgemachte total liebe, aber das ist leider nicht ganz der große Wurf geworden.
Leider.
Also Kacke finde ich jetzt, ich finde es halt nicht Kacke, aber ich finde es halt
wirklich aber nur durchschnittlich.
Durchschnittlich, ja. Nicht, dass ihr jetzt, oh Gott, Trueberg ist doof. Nein, es ist sehr, bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen.
Ja. Liebenswert durchschnittlich auf jeden Fall, wie Deutschland halt auch.
Ja, wie der Typ. Wie der Typ, den du spielst irgendwie. Und also irgendwas muss er mit seinem Rücken machen, oder?
Ja. Absolut. Da muss man dringend Rückentraining machen. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass sie weiterhin an diesem Stil arbeiten. Also dieses mit den gebauten Kulissen, das hat schon was. Also da könnte man auf jeden Fall noch mehr rausholen. Ich bin gespannt, wenn die Bild- und Tonfabrik ist ja jetzt nicht ihr erstes und letztes Spiel hoffentlich. Die haben ja auch davor schon dieses Böhmermann-Adventure gemacht im Pixel-Look. Also die sollen da wirklich dranbleiben, weil dieses Handwerkliche in Spiele reinzubringen, da ist noch viel Potenzial möglich auf jeden Fall. Gut. Das war unsere Besprechung von Drüberbrug.
Wie heißt das? Sag das dreimal hintereinander.
Drüberbrug für PC momentan noch erhältlich. Nur noch erhältlich. Noch nur erhältlich. Drüberbrug kommt aber auch für die Konsolen und für die Switch ist auch eine Version angekündigt.
Also wir haben jetzt PC-Version gespielt. Mhm. Ich würde sagen, für Switch, ich freue mich auf die Switch-Version. Ich will unbedingt in die Switch-Version reingucken, weil das Spiel natürlich unterwegs auch sicherlich ganz cool ist. Adventures generell unterwegs. Ich nur kann technisch natürlich nichts dazu sagen. Und meine Befürchtung ist, dass es ein bisschen runtergedampft wird auf der Switch.
Glaube ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass es so eine Hardware leistet. Es ist ja quasi fertig. Das muss ja nicht rendern.
Ich habe versucht, das auf meinem auf meinem MacBook Air zu spielen. Und da kann ich schon so ein paar Indie-Games zocken. So, er ist so krass in die Knie gegangen.
Der rührt einfach dann,
Nein, wirklich, das hat mich selber überrascht.
Aber das ist, glaube ich, eher die Unity-Engine. Also das ist ja in Unity gemacht und das ist, glaube ich, eher das Problem für die Switch.
Ja, und wir erinnern uns, Rime. Also das muss ja, man denkt ja oft, dass die Spiele auf der Switch super laufen. Und tun sie auch. Also ich meine, jetzt kommt ja dieses Yoshi-Spiel, was auf der Unreal Engine läuft. Mhm. Und da Digital Foundry sich ja schon die Demo angeguckt und gesagt, so, ja, das ist super, ist alles geil.
Ja, aber ist ja auch Unreal. Also man weiß wirklich einfach, dass die Unity Engine läuft halt unfassbar schlecht performant auf der, also nicht performant auf der Switch. Und dieses Spiel hat ja keine großen Hardware-Anforderungen, weil die Hintergründe sind ja so gesehen klassisch vorgerendert, wenn du so willst. Deswegen glaube ich, dass es technisch schon laufen würde, aber die Unity Engine da halt ein Nadelöhr sein könnte. Aber das können wir dann uns anschauen.
Aber glaubst du nicht, dass die Witze von Noah viel Rechenleistung brauchen?
Wenn Witze drin wären, aber gut, wir wiederholen uns. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Macht's gut. Bis morgen.
Bis dann. Ciao.
Ziemlich angestaubt.